alles fein. Kann man mal gemacht haben.
Ja.
Aber wenn ihr die Wahl habt, guckt was anderes.
Hey, die hohe Welt da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und was soll ich sagen? Wir sind heute zu dritt ohne den Mann, den ihr in der letzten Folge kennengelernt habt als Old Grumpy ER-AI. Ja, ihr erinnert euch sicherlich noch in der Folge, da war Mo derjenige, der nicht so super gut gelaunt war, aber anwesend und hat natürlich wie immer geliefert und dafür liebt er ihn ja auch. Und heute sind wir aber ohne ihn dabei. Wir wollten eigentlich zusammen aufnehmen eine spezielle Folge, weil wir hatten ja noch Hausaufgaben von Mo. Aber bei Mo hat richtig Technik-Klaus zugeschlagen. Ja, alles kaputt, alles scheiße, alles nicht funktionierend, kein Ton kommt aus seiner Büchse. Und deswegen müssten wir uns hier zusammenfinden und Steven und Sandro haben im Grunde genommen nichts gesehen und wir schustern hier trotzdem eine Folge zusammen. Das wird was. Ich sag euch das. Ich habe das im Urin, das wird was.
Definitiv. Auch ohne den Herr Ntreal, Mo Ntreal, auch ohne den schaffen wir das hier heute. Ich bin da auch sehr zuversichtlich, denn gerade diese Folgen, ja, in denen man denkt, was zum Teufel machen wir jetzt hier eigentlich, die werden ja dann immer die besten. Das ist immer so, ganz klar.
Ja, Sandro sieht noch skeptisch aus. Den müssen wir noch überzeugen im Laufe unseres Gespräches.
Ja, ja. Ne, da bist du einmal pünktlich zum Podcast und dann jetzt eine Stunde später wird beschlossen, komm, wir freestylen einfach. Heute bin ich der Grumpy Old Man, aber das sei mir gestattet, weil ich weiß ja schon, was Berg heute besprechen wird. Ich gehe also schon mit sehr, sehr gedrückter Stimmung in diese Folge rein. Ja, und mein Plan war eigentlich, diese Besprechung zu umgehen, aber es hat nicht geklappt, jetzt bin ich doch hier.
Oh ja, du spielst auf was Bestimmtes an und das wird auch absolut federführend für die Folge heute, weil ich glaube fast, warte mal, lass mich kurz gucken, alles, was ich heute bespreche, hat irgendwas mit dir zu tun.
Toll, also das ist doch super.
Auf die eine oder andere Weise, ob das positiv ist oder nicht, müssen wir hinterher dann rausfinden, aber es hat irgendwie alles was mit dir zu tun. Und bevor ich das aber mache, kann ich kurz noch droppen, meine reizende Sofabekleidung ist ja jetzt seit gestern ist die zu Hause, weil die hatte einen kleinen medizinischen Eingriff, nichts Schlimmes, mir geht's eigentlich ganz gut, aber jetzt hat sie natürlich irgendwie viel Zeit und hat beschlossen, eine Serie zu rewatchen, die wir schon mal gesehen haben. Die war richtig cool. Und ich fand die auch ziemlich, ziemlich stark. Und ich weiß eben nicht genau, bei euch beiden und auch bei Monich, ob ihr die gesehen habt. Aber wenn ich raten müsste, würde ich bei euch allen dreien sagen, ihr habt die alle nicht gesehen. Und zwar ist das Big Little Lies.
Nee. Hab ich tatsächlich nicht gesehen. Nee. Ich weiß, dass du damals sehr davon geschwärmt hast und irgendwie... Ja, habe ich mir das immer mal vorgenommen, aber es hat sich wie so oft einfach nicht ergeben.
Kann man aktuell kostenlos auf Prime schauen und ich kann das unbedingt empfehlen, weil qualitativ sehr, sehr gut, ist auch eine HBO-produzierte Serie, stark besetzt, unter anderem Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Adam Scott, die spielen da alle mit und noch ein paar andere, Alexander Skarsgård und Nicole Kidman. Ich glaube, Zoe Kravitz auch. Also das ist schon krass besetzt. Und ich glaube, die erste Staffel waren fast alle Darsteller für einen Emmy nominiert. Und ich glaube, bis auf, ich weiß nicht, irgendjemand davon hat ihn nicht gekriegt, aber alle anderen haben den gewonnen. Also das war schon stark und das verstehe ich auch, weil es ziemlich schauspielerisch sehr interessant ist. Also kann ich empfehlen, Big Little Lies, schau da ruhig mal rein. Wir starten einfach mal hier und das Erste, was mit Sandro zu tun hat, ist ein ganz, ganz, ganz alter Rewatch, der quasi für mich so lange her ist, dass er, ich sag mal, wie was Neues für mich war, weil ich glaube ich nie so komplett den Film gesehen habe, immer nur in Stückchen und zwar 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ja, Heath Ledger, noch ganz, ganz frisch. Und Julia Stiles und die, es ist eigentlich keine so richtige Rom-Com, oder? Es ist, das war aus der Zeit, als Rom-Coms noch ein bisschen mehr an Thematiken damit reingemischt haben und auch immer noch irgendwo ein tiefer Kern so ein bisschen mitgeschwommen ist nebenbei.
Naja, es sind Teenager-College, romantische Komödie, kann man doch schon sagen, aber setzt den Fokus halt anders. So ein bisschen wie bei American Pie, sagst du auch nicht, es ist ein Rom-Com, aber es geht um viele Romanzen. Aber würdest halt sagen, eine Teenie-Komödie und ist es hier eigentlich auch. Ja,
die aber sehr viel von unten aus gedacht sind. Von unten rum aus.
Viel von unten rum gedacht, ja, auf jeden.
Ja, aber den witzigerweise, ne, so ein Film, der ist ja schon ein bisschen was älter und der ist echt nicht schlecht gewesen. Von den.
Ja, wie aufwendig die damals noch gemacht waren, ne? Das waren halt diese Mid-Budget-Teenie-Kracher. Ne, da wird noch ein ganzes Footballstadion gemietet und eine halbe Stadt namengelegt, um da irgendwelche Passagen zu drehen. Und, ja, weiß ich nicht. Also das ist aber generell so ein Problem bei Romcoms, warum ich die auch einfach nicht mag, weil die einfach immer stinkend langweilig inszeniert sind. Du hast halt, ein Diner, ein Zuhause. Manchmal hast du irgendwie noch ein schönes Anwesen, wenn da irgendwie ein paar Rich Bitches mitmachen oder so. Aber ansonsten, oder ein Strand, ein fucking Haus. Aber das war's eigentlich. Mehr passiert ja dann nicht. Und hier ist halt einfach, passiert halt eigentlich so viel. Du hast so viele verrückte Charaktere. Weiß Gott, kein genialer Film. Aber irgendwie doch so, es ist ein schöner Flashback. Das war irgendwie so, nicht in diesem Fahrwasser von, Donnie Darko und American Pie und, diese Zeit, wo man mit solchen Filmen bombardiert wurde. War irgendwie schön. Weiß nicht.
Ja. Das war ja auch so auf der Couch, so ganz entspannt.
Das war ein Frühstücksfilmwerk.
Ja, also im Grunde genommen ja, ne?
Also, nee, eigentlich mit, also wir haben, es war das WGT-Wochenende. Es war schon fast Nachmittag, aber es war Brunchtime, oder?
Ja, genau. Und da schmeckt doch so ein Film dazu ganz gut. Und Steven hätten wir auch noch mit dazu holen müssen, aber der hatte nicht den nötigen Restalkoholpegel. Da durfte der per se erstmal nicht in die Wohnung.
Ja, da habe ich die Zutrittsvoraus-Dingens, wie nennt man das? Voraussetzungen nicht erfüllt. Aber ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den Film jemals komplett gesehen habe. Ich glaube auch immer nur so in Auszügen. Aber der ist ja durchaus, also wenn man das so mit den gängigen, ich sag jetzt einfach mal Romcoms, so ein bisschen abgleicht, ist der ja ganz gut weggekommen. Also der ist sowohl bei den Kritikern hat er ganz gut abgeschnitten, als auch bei den Zuschauern. Von daher.
Ja, der macht Spaß. Kann man schon denke ich.
Dass ihr das, habt das richtig gemacht. Mal zusammen, und ich meine, wahrscheinlich habt ihr dabei gekuschelt und euch irgendwie an komischen Stellen angefasst, von daher ist das doch völlig in Ordnung.
Von unten rum gedacht halt, ne?
Ja, genau.
Eben. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz zu den beiden größten Schnitzern eigentlich kommen, denn ich habe auch noch Filme gesehen, die mir Sandro so empfohlen hat.
Allein diese Introduction, die macht mich schon aggressiv.
Oh. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber bei dem einen Film, über den will ich gar nicht viele Worte verlieren, das war auch nur so, wir haben so ein bisschen durchgesappt, was in den Streamingdiensten so läuft, und Sandro meinte, als ich da so drüber gescrollt bin, hast du den gesehen? Ich so, nö. Ah ja, den kannst du schon mal gucken, mach das mal, der ist nicht schlecht, guck dir einfach nur das Cover an, Zwinker Zwonker, passt schon. Auf dem Cover ist eine im hautengen One-Suit dargestellte Scarlett Johansson gewesen. Es geht um Ghost in the Shell. Ich habe den Anime nie gesehen und hatte auch wenig Interesse dafür. Und den Film dachte ich mir, ja gut, der hat jetzt keine besonderen Kritiken gekriegt im Echo da draußen. Da dachte ich mir, ja, musste vielleicht nicht. Und dann kam Sandro und sagte, ach, kannst du ruhig mal machen. Und dann machte ich ruhig mal. Und muss sagen, ich kann ganz oft bei Filmen über Sachen hinwegsehen. Aber dieser Film sieht CGI-mäßig so ultra scheiße aus, dass ich das nicht wegsehen konnte. Es ging einfach nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sag mal, 90% dieses Films ist aus dem Computer und es sieht halt alles scheiße aus. Es sieht wirklich, nichts davon sah cool aus. Es sieht alles Uncanny Valley-mäßig aus, schlecht gekiet, schlecht animiert, Körperbewegungen wurden quasi von sich bewegenden Körpern durch Computerbewegungen ersetzt und sieht immer komisch aus, immer wibbly-wobbly. in den Gliedmaßen. Also wirklich immer total seltsam und so. Und dann regt mich auf, die paar Szenen, die sie nicht mit Computer gemacht haben, sehen auch furchtbar aus, weil Scarlett Johansson sich angewöhnt hat, weil sie ja quasi kein Mensch mehr ist, sondern irgendwie eine, so ein Android oder so eine Maschine, dass sie auch wie eine läuft. Also die läuft halt die ganze Zeit wie eingekackt. Das ist wirklich schlimm, so mit ganz breiten Gang, breiten Schultern, unbeweglichen Armen so rechts und links.
Stell dir mal vor, läuft sie halt im One-Suit eingekackt, wie sich das anfühlen muss. Das den ganzen, drückt den ganzen Rücken hoch.
Oh, Gottes Willen, ey.
Im One-Suit eingekackt. Ja, aber so sieht es halt wirklich aus. Ansonsten finde ich tatsächlich ihr Outfit ziemlich cool in dem Film, so mit dieser Bomberjacke und diesen coolen Haarschnitt mit diesen kurzen Haaren hinten und so. Das schon irgendwie cool als Style, aber ihre Körperbewegung macht das irgendwie nicht mehr schön.
Das ist eine Kritik an dem Film? Oh Gott.
Oh Gott. Naja, weil der Film baut ja quasi auf den Visuellen auf und das Visuelle ist halt wirklich für die Tonne. Das ist echt schlimm.
Berg und Outfits, ey, wirklich, das ist krass. Naja, halt mal fest, Berg hat es nicht so gut gefallen. Es kam in der Blade Runner 2049 Ära raus. Man muss einfach sagen, filmisch war Cyberpunk da meistens B-Movie und weiß nicht, und wenn überhaupt, meistens dann trashiger umgesetzt als der. Vielleicht habe ich den einfach nur so gut in Erinnerung, weil ich einfach das Genre mag und es gab halt einfach wenig in dem Style damals, ne?
Das kann durchaus sein, weil ich bin eigentlich ein großer Fan von dieser tiefergehenden Thematik mit hier, wann ist ein Körper, der künstlich erschaffen wurde oder mit einer KI vielleicht noch dazu, wann ist der genauso echt wie ein echter Mensch und so diese ganze Problematik mit Androiden und nicht und so. Das fand ich ja bei Blade Runner eben, wie du es gerade schon sagst, wahnsinnig gut umgesetzt. Und hier fand ich das irgendwie so ein bisschen komisch zusammengestückelt, mag aber auch daran liegen, ich glaube, dass der Film sehr unterkomplex ist. Ich würde mir vorstellen können, dass der Anime da storymäßig deutlich besser das macht. Aber beurteilen kann ich es natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass da mehr Tiefe drin ist. Im Film ist es sehr Hollywoodesk runtergebrochen auf so Kalenderspruchweisheiten, so in Bezug auf, ja, ich bin ein Mensch, weil, und du bist keiner, weil. Ja, also fand ich nicht so gut. Ghost in the Shell bei mir nicht, wirklich nicht gut abgeschnitten und mit der gleichen schlechten Wertung der nächste Film, den ich geschaut habe, und ich habe sofort, bevor ich mich gewagt habe, online bei Moviepilot meine Wertung einzutippen, habe ich dich natürlich angeschrieben und dir gesagt, was du für ein toller Mensch bist und dass ich sehr lieb habe und dass mir es wirklich leid tut und in der Seele wehtut, diesen Film so abzustrafen, aber ich fand, und nicht nur ich, auch meine Sofabegleitung, wir fanden Godzilla Minus One fürchterlich. Wir fanden den echt fürchterlich und das liegt, woran liegt das? Das liegt daran, ich kann es gar nicht so genau sagen, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die den Film geil finden, die nichts mit Godzilla und dem Universum um ihn herum am Hut haben. Und die finden das auch geil. Und ich habe das nicht so sehr, also ich bin da nicht abgeneigt, ich fand auch die letzten Filme so immer irgendwie stabil. Keinen davon so richtig überragend, aber ich habe schon gut Gefallen dran gehabt bei Godzilla 2 King of the Monsters an der großen Monsterklopperei und so, das mochte ich gerne. So fand ich irgendwie cool. Und ich sehe auch bei Godzilla Minus One, um Gottes Willen, ich ziehe alle Hüte, die ich nicht aufhab, dass die mit 15 Millionen diesen Film gemacht haben. Das ist krass, das ist beeindruckend, das ist geil. Also actionmäßig auch in meisten Fällen CGI-mäßig ist das schon da, wo es drauf ankommt, nämlich beim Monster selber schon wirklich cool. Also gerade auch, wenn er sich so auflädt und diesen Atomarten da loslegt und so, und die Explosionen dazu, das ist schon alles fett. Keine Frage, dafür ein bisschen wenig, aber budgetmäßig Verständnis, habe ich da Verständnis. Aber halt alles drumherum ist so unangenehm dumm. Und dieses typische asiatische Overacting kann man ganz oft drüber schauen. Manchmal ist es charmant, manchmal ist es nervig und hier ist es einfach nervig und schlecht. Also ich fand, es ist viel zu viel Story und die nimmt sich so bierernst und die sind so grottenschlecht dabei, emotionale Szenen rüberzubringen. Also wir haben so viel gelacht eigentlich bei dem Film, weil diese super emotionalen Szenen, die sind immer wirklich wie am schlechten Schultheater gemacht. weil die können das nicht rüberbringen und es kommt auch nicht rüber. Und wenn sie gesagt haben, ja, wir wollen uns nur auf die Monsterklopperei konzentrieren, dann ist das halt eben zu wenig. Und wenn sie sagen wollten, ja, wir wollten mal was Tiefgehendes drumherum basteln, ist halt auch gar nicht gelungen. Also ich weiß halt nicht so richtig, was es sein kann oder will, aber es gab Szenen in diesem Film. Also ich will nur ein Beispiel, das fand ich so ultra witzig, weil wir so laut gelacht haben, wo es darum geht, rauszufinden, wo er als nächstes zuschlagen wird. Und da haben die im Meer irgendwelche Bojen, die Atomstrahlung messen. Und dann haben die ja auf dem Tisch so eine große Seekarte und malen da so kleine Dreiecke rein, wo jetzt die Messwerte nach oben gegangen sind. Und dann nimmt er halt zwei solche uralten, braunen, hässlichen Geodreiecke und legt die da auf die Karte und schiebt die so aneinander hin und her und sagt, oh, hier, in Tokio, da wird er als nächstes zuschlagen. Also die Szene ist so unfreiwillig komisch. Da habe ich mich gefragt, was will der jetzt mit diesen zwei riesen Geodreiecken? Und er macht nichts Sinnvolles damit. Und dann nimmt er eins von den beiden weg und zieht eine Linie und dann kommt er drauf, als nächstes ist Tokio. Ja, okay, super. Also das ist nur exemplarisch für so ganz viele Szenen. Und dann ist so dieser Plan, das Monster zur Strecke zu bringen, das ist so ein Kinderplan. Also wirklich, ja, wir locken den aufs Wasser und nehmen zwei Schiffe und da ist ein Seil dazwischen und dann fahren die zwei Schiffe um den rum und fesseln den damit. Ja, klar. Es ist so ein Kinderplan. Es ist wirklich so ultra bescheuert.
Ja, eigentlich geht es ja um Druckausgleich und dass man ihn schnell nach unten und oben befördert.
Ja.
Aber
ja, dass du das jetzt erklären musst, ist schon klar.
aber es ist doch ein Unterschied also die Schiffe.
Ja, aber im Grunde genommen sind es trotzdem zwei Schiffe, die im Kreis fahren, um den mit einem Stahlseil zu fesseln.
Ja, aber eigentlich will man ihn ja im Meeresboden
halt irgendwelche Gaskartuschen dran sind, geschenkt.
Hallo, das ist total realistisch. Ich habe jetzt gedacht, wenn du über was lachst, dass du dich fragst, wo hat er denn diese Plastik-Godzilla-Figur her, die als Attrappe gilt, um das zu
visualisieren. Die ist aus Holz.
Ja, Holz. da hast du wohl besser aufgepasst als ich. So, ja. Naja, was willst
aber
du machen?
Was ich auch noch für ein großes Problem mit dem Film habe, ich finde halt das Pacing furchtbar. Also der ist halt so, der Auftakt ist schon super unterwältigend. Also ich habe die Auftaktszene gesehen und dachte mir, naja. Und dann wird es erstmal so ganz ruhig. Dann passiert erstmal überhaupt nichts eine ganze Weile und dann immer diese Schwarzblenden. Immer so eine Szene, die laufen immer so hinten raus. Da wird der Bildschirm immer so stückweise schwarz. Also irgendwie habe ich mit dem ganzen Pacing ein Problem und kam auf den Film einfach nicht gut klar. Wie gesagt, den Oscar absolut verdient. Aus 15 Millionen sowas visuell zum Teil rauszuholen, geil. Ist absolut cool. Sieht auch geil aus und das Vieh macht auch Angst, weil es einfach mal eine andere Art ist, das darzustellen. Oder eine Oldschool-Art in geil halt einfach irgendwie. Mag ich. Aber sonst konnten wir mit dem Film nichts anfangen.
Tja, ich höre Sandros Herz zerbrechen.
Nö. Irgendwann muss ich das ja auch auf die, ne, auf die Filmfertigkeit oder wie soll ich das nennen? Auf die. Mir fehlen glatt die Worte, Leute. Das Niveau senkt sich irgendwann so. Und irgendwann sind so eine Filme halt, ne, wenn man irgendwie jeden Sonntag so Frühstücksfilme schaut, ne, die das Gehirn halt immer mehr zermartern. Und dann kommt irgendwann so ein anspruchsvoller Katastrophenfilm um die Ecke, wo man ein bisschen aufpassen muss, was die zwischen den Kloppereien so machen. Und dann ist das natürlich ein bisschen überfordernd vom Facing. Ne? Das ist klar, die Fast and Furious Generation, die kommt damit nicht mehr so richtig zurecht. Ist halt. Was willst du machen? Anspruchsvolles asiatisches Kino und Berg, die werden keine Freunde mehr, ne? Das ist.
Vielleicht kannst du uns ja jetzt mit deinem Film überzeugen, Sandro.
Bestimmt nicht. Außerdem ist es auch überhaupt nicht ernst gemeint, Berg. Es ist nicht so schlimm, wenn du nicht mochtest. Ich hab dich auch lieb. Ich versteh's sogar. Also, mich wundert's tatsächlich nur, weil ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weil mich das Menschliche hier eigentlich schon sehr interessiert hat. Weil es erstmal ein interessantes Setting war, dieses zerstörte Tokio zu sehen, dann ne, wie die mit diesen dieser Kritik an den Menschen, die dort in den Einsätzen gekämpft haben und sich getraut haben, zurückzukommen und so. Ich fand, das war eigentlich schon ein ziemlich spannendes Szenario für Godzilla, weil ich finde, Godzilla-Filme sind immer dann am besten, wenn sie als, naja, Godzilla steht ja immer dafür, wie geht es Japan in der Zeit? So, ne, der erste war die Angst, ne, 1954, vom weiteren nuklearen Schlag und Godzilla als Versinnbildlichung davon. Und hier ist es ja genauso gewesen, so, ne? Also, was machst du, wenn ein Land schon am Boden ist und deswegen quasi dieses Minus One einfach obendrauf? Wenn du schon im Dreck liegst, dann kommt noch die große Echse und tritt dich damit rein. Mir hat das gut gefallen. Ich habe da auch noch mal viel. Ich habe den ja im gleichen Abend gerewatcht wie du. Jetzt schon zum dritten Mal. Also einmal an dem Abend, wo er rauskam. Und dann nochmal. Mir gefällt er sehr gut. Für mich ist das ein Grower und ist doch nicht so schlimm. Steven, guck du den mal.
Aber es ist auch, das würde wenn du, mich wenn mal du das jetzt so erzählst, dann klingt das doppelt dumm, was ich gesagt habe. Ne? Du kannst es so ausdrücken, als hätte ich hier so ein richtig Sozialstudien-Ding auseinandergeruppt. Aber ich habe es halt wirklich gar nicht so gesehen.
Nee, also ich verstehe schon, dass sich der Film ist halt kein, ist weder ein spektakulärer Katastrophenfilm, noch ist er ein spektakulärer Monsterfilm. Und deshalb aus diesen genannten Gründen und auch wegen der Vielfältigkeit der Themen, die sich da auch im Subtext noch ereignen, wo die Figuren eigentlich durch ihre Interaktion mehr darstellen, historisch gesehen, als man jetzt allein durch die Bedrohung von Godzilla ableiten kann, ist, finde ich, wieder ein spannender Kniff. Vor allem, wenn man sich das im Vergleich zu dem Film Frankensteins Monster gegen die Teufelsmonster von 1954 anschaut. Da ist nämlich einfach auch noch zu sehen, dass da ja wieder andere Referenzen auf die japanische Kultur, die damals noch in dem Kaiserreich zugrunde liegt, geführt werden. Also da auch in Form von Mechagodzilla einfach wie der Mensch durch technisches technisches Know-how und dieses Wettrüsten damals auch mit den Sowjets, ne? Man muss sich ja das so vorstellen, in der Nachkriegszeit, also die Sowjets haben ja nicht eingegriffen in diesen ganzen Konflikt, weil eben durch den Konflikt mit der USA, die USA eben auch Japan nicht unterstützen konnte. Das heißt, der Aggressor im Krieg hat dann am Ende sozusagen auch dazu beigetragen, dass das Land weiter von den Hunden gegangen ist, ne? Also das heißt, Japan hat noch so viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich...
Hallo, moin. Sandro, was ist los? Interessiert keinen Menschen mehr.
Aber der Bezug jetzt zu Frankensteins Teufelsbruch?
Nee, danke. Also okay. Das Godzilla-Special wird kommen, eines Tages. Das wird auf jeden Fall ein Director's Cut mit 4,5 bis 8 Stunden. Mit deiner Top 10, mit allem, aber jetzt ist Schluss. Aus die Maus. Ich habe was Feines mit, ein richtig schönes Klo.
Oh, erzähl mal.
Ich habe mich in die Seine begeben, oder Seine, wie sagt man das?
Die Seine.
Ich hatte kein Französisch und in diesem Film habe ich es nicht gelernt, weil die Dialoge sind wirklich hart. Ganz, ganz hart an der Grenze. Die sind hart an der Grenze von... Ich habe Under Paris gesehen, oder wie er auch heißt, in dem Wasser der Seine, denn wir wollen hier nicht verwirren. Warum auch immer der so heißt, bei mir heißt der Under Paris. Und Sandro, ich glaube, den hast du auch gesehen, ne?
Ja, also ich dachte, erst so verheißungsvoll ist die Fortsetzung von One Night in Paris, aber...
Der Gag musste kommen, der musste kommen!
Nein, warte, also ich habe von Under Paris gehört, und dann habe ich das nicht connected. Der lief auf Netflix und dann stand, ich habe aber auch nicht gesehen, das ist ein Hai-Film, sondern immer nur Im Wasser der Seine, habe ich gelesen. Und ich dachte immer, was ist denn das für ein hochtrabend deutscher Titel? Im Wasser der Seine. Wer ist denn im Wasser der Seine? Wer ist denn der Seine? Ja, könnt ihr mir einfach schreiben. Er und das Wasser, keine Ahnung.
Ich jetzt so langsam, wovon ihr überhaupt redet, weil ich habe noch nie irgendwo Under Paris gelesen. Null. Ja. Also ich habe immer Im Wasser der Seine. Und ich habe das aber genauso gelesen und dann erst geschnallt, ach hier, das ist die Seine, hier in Frankreich und so. Ja,
eben, weil ich wusste auch.
Fromage, oui, Baguette, La Tour Eiffel.
Ich habe auch noch nie Seine ausgeschrieben gesehen und ich wusste es einfach nicht. Vor allem im Thumbnail steht einfach nur ganz klein und dann der Seine. Und ich so, okay, alles klar. Egal, es ist auf jeden Fall ein High-Trasher.
Ja, geil.
Das können wir mal so festhalten.
Hier ist High-Alarm, hier ist alles evakuiert.
Warum hast du dir das angeguckt? Erzähl mal bitte.
Das kann ich dir genau sagen. Und zwar habe ich einfach ganz stumpf, ich habe mich mal clickbaiten lassen. Ich habe gelesen, dass der Film auf Netflix gerade alle Rekorde bricht und es sind ja andere gestartet, die das eigentlich tun sollen und die tun es irgendwie nicht, sondern alle gucken dieses Ding. Und dann habe ich so 2-3 Zeilen in so eine Kritik reingelesen von wegen der beste High-Horror seit Mag 2. Und dann war ich, dabei.
Mag 2 ist ja auch nicht so lange her jetzt. Ne?
Nein, also das war der Grund. Ich hatte Langeweile und ich wollte zum Tagesausgang jetzt nichts Schweres gucken. Paula war zu Bett, habe ich den angemacht und dann habe ich bekommen, was in der Beschreibung steht, denn da sind Haie in der Seine. Das ist es. Also im Grunde kannst du den ganzen Film ja darauf runterbrechen. Das Wichtigste zuerst dann halt eben, es ist exakt das, was sie sagen, was sie sind. Und für die meisten ist das höchstwahrscheinlich komplett ausreichend unterhaltend, denn sonst ließe sich nicht erklären, warum der zwar nur eine stabile 5,3 oder sowas auf IMDb hat, aber trotzdem Klickzahlen, als gäbe es keinen Morgen mehr und alle wollen die T-Shirts von dem Shit haben. Der Film ist richtig wild, schräg, dumm, aber irgendwie, ich kann den nicht hassen.
Ja.
Kommt vielleicht noch.
Ne, vor allem in, also ich als Fan von Sharknado, gerade im dritten Teil, brauchst bei mir ja da nicht viel für dieses Genre, ne? Und ein paar Haie, ein bisschen trashige Animationen, ein cooler Schauplatz wäre noch ganz nett und ein bisschen Splatter. Und das alles bekommen wir hier mit der Ausnahme von bisschen Splatter. Hier bekommen wir nämlich richtig viel Splatter. Und jawollo, als ich dann mal geschaut habe, von wem der Film ist, ist das nämlich auch klar geworden, ist von Xavier Gans. Oder Gans, oder keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ich sag einfach Xavier Naidoo. Und der hat den Film gemacht und der hat früher auch einen der, ich glaube, diese berüchtigte französische Horror-, Terrorreihe, ne, wo auch Martyrs drin war. Und Frontiers ist einer dieser Filme, den ihr nie gucken werdet. Ich habe den gesehen und ich sag euch, Leute, uiuiui, da werden, also da, das ist Anatomie, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Und das überträgt er, diesen Splatter nimmt der Faktor nimmt er mit in einen Hai-Film, wo ein immer größer werdender Hai sich in das Süßwasser der Seine verirrt. Ich muss aber sagen, wirklich, der Film ist wirklich cool für das, was er bedienen möchte, weil er einerseits hat er so eine Öko-Botschaft, ne? Also am Anfang hast du diesen Teppich aus Müll, der, glaube ich, irgendwie dreimal so groß ist wie Paris oder Frankreich, ich weiß gar nicht mehr, riesengroß, also wie so eine Insel, die auf dem Meer treibt, die nur aus Plaste ist. Und ich muss sagen, da hat der Film erstmal einen interessanten Punkt gemacht und hat auch so eine gewisse Abneigung und Faszination gleichermaßen ausgelöst, weil unabhängig jetzt mal von diesem Trash, den im Film stattfindet, waren das schon grausame Bilder und das dann eben, und da wünscht man das den Menschen natürlich nochmal umso mehr, dass die alle verrecken, so, ne? Und als der Hai dann immer größer wird und sich in die Seine verirrt, ne, da ist so eine Ärztin, die hat dann so einen Riesenhai, die verliert ihr Team, und dann plötzlich kommt dieser Beeper, der an dem Hai dran war, als die in Paris ist, geht der wieder an, und dann guckt die mit der Polizei nach, und dann finden die natürlich ein riesengroßes Hainest, und natürlich ist das gerade zu dem Zeitpunkt, als da ein Triathlon in Paris stattfinden soll, das heißt, ganz viele Menschen sind in der Seine und schwimmen um die Wette, jawollo, und die Haie sind los, und ich sag mal so, wenn die da alle rausgezogen werden, und dann fehlt dort mal ein Arm, und dort mal ein Kopf, und dort mal zwei Beine, und ach, das ist herrlich, wirklich, macht wirklich Spaß, und ich muss sagen, das ist sarkastische Auseinandersetzung mit diesem Öko-Thema und auch so ein bisschen mit Klimaschutz. Ne, also so irgendwie hat der Film mehr mir geboten, als ich gedacht habe, als ich aufs Thumbnail geklickt habe, was ich bekomme. Und dadurch, dass er noch so richtig saftig war und so, muss ich sagen, ey, ich kann es voll verstehen, dass der so einen Hype hat.
Also der ist brand aktuell. Also aktueller kann es gar nicht sein. Am 26. Juli gibt's in Paris was? Was startet da?
Ein Triathlon.
Naja, also gibt es da nicht die Olympischen Spiele? War das nicht so ein Thema irgendwie? Sowas in der Art?
Könnte sein,
ja.
Hat das was mit EM zu tun? Ich habe keine Ahnung.
Und die finden an und auf dem Wasser statt und halb Paris findet das geil und die anderen finden das nicht so. Das heißt, hier ist genau das passiert, was du in Teilen in diesem Film siehst. 1990 hat Jacques Chirac schon gesagt, ich springe gerne in die Seine. Aber offiziell ist das immer noch verboten, weil das ist einfach richtiges Bracks- und Dreckswasser. Und da sollen dann jetzt diese Sachen. Und genau das wird ja auch aufgegriffen in diesem Film, eben spielerisch. Es soll eben da einen Triathlon geben. Und die natürlich total. Die
Bürgermeisterin, alter Hammer, ey.
Ganz dumm gezeichneter Charakter, aber genau so soll das ja sein. Also der Film bedient hier alle Klischees. Also ich sag mal so, bis Minute 10. nimmt er sich ernst und ist glaubwürdig. Das ist so der Anfangsteil. Ne? Wir sind dann mitten im Meer und da ist halt viel Dreck und wir wissen das und man fragt sich, was machen die da? Dann springen halt ein paar Leute ins Wasser. Offensichtlich haben sie ein Rendezvous mit dem Hai. Der weiß davon nichts und deswegen geht das nicht gut aus für die. Ab da wird es halt komplett unrealistisch. Die einzige, die gut rauskommt bei der Nummer, ist danach für immer gezeichnet, arbeitet dann offensichtlich in so einem Aquarium und trifft dann auf Pseudo Natur-Greenpeace-Typis, die aber von der Computergewalt ausgestattet sind, wie Elon Musk sich das wünscht. Also die können ja alles zu jeder Zeit sehen. Die sind so in ihrem Hyper-NASA-Center und wissen von jedem Hai auf der ganzen Welt, wo der gerade ist. Und immer wenn Leute dabei sind, diese Haie zu jagen, dann schalten sie quasi die Pieper aus, damit sie dann für immer in Ruhe gelassen werden. Und das ist dann quasi so ein Freiheitsmoment. Solche Typis sind das. Ab da wird's halt komplett lächerlich und da geht's nur noch um Action. Also die Geschwindigkeit, mit der dann Schwimmer in der Seine weggenascht werden, wie Zweite Weltkriegsgranaten explodieren. Warum auch immer meilenweit alle Brücken plötzlich in die Luft gehen.
Spoiler nicht zu viel, aber das Ende ist mega. Also das dachte ich mir so, oh, die haben aber jetzt schon Eier, den Film so ausgehen zu lassen.
Auf jeden Fall. Es gibt auch durchweg einige anständige Spezialeffekte, finde ich. Also besonders so, wenn man die ein oder andere Amputation oder den abgebissenen Rest zeigt, das ist schon gut. Das ist quasi wie so ein kleines blutiges Stillleben. Man sieht im Trailer doch allerhand, deswegen spoilere ich nicht, wenn ich sage, das ist eine ganz, ganz große Naschparty hier. Beste Schauspielerin hier ist der Hai, ganz klar.
Ja.
Der sieht meistens auch gut aus, der sieht halt nur nicht so richtig geil aus, wenn er zu schnell ist.
Und wenn er aus dem Wasser springt, ist schon, hatte ich leichte Sharknado-Vibes.
Ja, das ist so ein bisschen dieses 28 Days Later-Ding, der Hai ist auch wahnsinnig schnell, der ist viel zu schnell, als er sein sollte. Heißt interessanterweise Lilith, kann nach der ersten Frau vom biblischen Adam benannt sein, die ja irgendwie von Gott
verflucht wurde. Alter Mo, was interpretierst du denn da rein? Du bist doch nicht Wolfgang M. Schmidt. Oh. Jetzt reicht's aber. Das ist ein scheiß Hai-Film. Die verfetzt alle.
Also es gibt die obligatorisch ignorante Bürgermeister mit, ich weiß nicht, ist das ihr Sekretär, der ihr der ganze Zeit Zucker in den Arsch bläst? Ich weiß es nicht.
Also ich weiß nicht, ich habe noch eine philosophische Ebene in dem Film entdeckt, Mo. Jetzt, wo du es sagst, ja, ne, als sie da ja, so ja. aufgereiht in dieser Kanalisation steht. Mo, willst du mich verarschen? Wir haben alles genannt. Wir haben gerade schon mehr erzählt als die Figuren in dem Film. Guckt euch das an, wenn euch das gefällt. Wenn euch Deep Blue Sea gefällt, guckt euch den an.
Deep Blue Sea und Mac.
Scheiß, das hat mich jetzt alles so hart getriggert, ja, und ich habe auch keinen Bock mehr auf den Scheiß hier, vor allem nicht auf die ganzen Romcoms, die Berg gleich noch uns hier um die Ohren hat. Deshalb, ich glaube, Sandro will den bestimmt auch direkt nochmal schauen. Ich glaube, wir hauen uns den jetzt nochmal rein, oder?
Nee, ich habe keinen Bock mehr auf Berg, der hat mir Godzilla madig gemacht. Ich gucke mir jetzt Godzilla und die Urweltraupen an. Macht ihr das mal alleine fertig hier, ihr Krummelbärchens.
An der Paris, ich komme!
Viel Spaß, Steven, wir sehen uns gleich, ne? Ich komme aufs Sofa. Bis denn.
Die sind echt weg, hä?
Ja.
Hallo?
Gut. Ja. Na dann, also.
Ja, es tut mir ja fast ein bisschen leid.
Was das für ein Abgang. Dann lass mich das hier mit diesem Film kurz beenden. Also wer auch immer das geschrieben hat und sich sicher genug gefühlt hat, das Drehbuch einzusenden. Großes Lob, ich bin voller Ehrfurcht. Also die beiden werden Steven wird seinen Spaß haben, weil hier weder Logik noch Vernunft spielen ja eine Rolle. Insofern... Ja, aber das hatten wir auch noch nicht, dass die beiden uns hier sitzen lassen.
Nee, du warst ja auch bisher noch nicht da. Du hast es ja dann doch geschafft. Wir haben ja so ein bisschen eingeleitet. Wir waren ja wieder der gläserne Podcast. Ja, die Transparenz wird groß geschrieben, dass wir technische Probleme hatten und wir das jetzt einfach erstmal machen. Und da ist es ja gar nicht so schlecht, dass du es noch geschafft hast. Und ich habe das jetzt gar nicht mehr sagen können. Es tat mir auch ein bisschen leid, dass ich Sandro jetzt Godzilla Minus One ein bisschen verhageln musste. Aber was ich jetzt natürlich wieder nicht gesagt habe, was mich im besseren Licht hätte dastehen lassen, aber er hört sich die Folge ja sowieso noch an, deswegen wird er es ja noch hören. Mich begeistert, und das übertreibe ich nicht, mich begeistert Sandros Begeisterung für Godzilla. Das ist im Gegensatz zu Star Wars oder Herr der Ringe oder sowas, wo er ja nicht weniger begeistert ist, aber da, wenn er davon erzählt, da schalte ich meistens so ein bisschen ab, weil ich damit gar nicht relaten kann. Und ich kann zwar mit Godzilla auch nur wenig relaten, aber da finde ich das übelst geil, wenn er darüber redet, da könnte ich stundenlang zuhören. Also auch letztens, da hat er doch mal irgend so eine Schildkröte aus dem Godzilla-Universum hier erzählt, dass es da einen ganz eigenen Strang von Filmen gibt. Und das fand ich mega, könnte ich ewig zuhören. Deswegen soll er das bitte gerne weitermachen und ich wäre auch nicht müde werden, mir die Highlights-Empfehlungen anzugucken, aber Minus One hat mich da nicht so abgeholt, aber was soll's.
Ja, wenn du für etwas so brennen kannst, dann ist das schon gut. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen darauf achten, dass die Nerd-Nische hier nicht überhand nimmt.
Ja, ist wohl wahr. Ich hol dich mal ab. ich habe gesagt, alle Filme, auch wirklich alle, witzigerweise, die ich hier in der Liste habe, haben irgendwas mit Sandro zu tun. Also entweder hat er mir die empfohlen oder wir haben drüber gesprochen oder wir haben uns verabredet, wir gucken den und dann reden wir drüber oder irgend sowas. Alles irgendwie gewesen. Und als er bei mir auf der Couch saß und wir so durchscrollten, da kamen wir über Project X und der so, oh ja, den kannst du ruhig mal gucken. Und ich habe es gemacht, weil ich habe den damals nicht gesehen und der ist ja so ein bisschen angelegt darauf gewesen, es war ja damals schon irgendwo ein Skandalfilm, weil das war die Zeit, als man bei Facebook noch Geburtstagsfeiern öffentlich schalten konnte, dass dann irgendwelche wildfremden Menschen gesehen haben, ah, du machst an dem Tag Party, wo dann wirklich auch Exzesse weltweit entstanden sind, wo irgendwie dann hunderte Menschen irgendwelche Vorgärten verwüstet haben, im besten Fall, im schlimmsten Fall noch deutlich schlimmerer Vandalismus. Und dann solche Partys völlig eskaliert sind und so. Und das war damals so die um die 2010er Zeit und da in ähnlicher Zeitraum ist ja Project X auch rausgekommen und macht ja so ein bisschen auf Found Footage eben bei genau so einer Aktion. Ein Typ, absoluter Loser-Typ mit zwei Loser-Freunden feiert eine Party und das wird so gefilmt und das ist dann eben so ein bisschen dokumentarisch so, wie es dazu gekommen ist, wie die diese Party einfach unglaublich fett machen. Und ich muss sagen, heute wurde das ja alles schon mehrfach getoppt in den letzten 10 Jahren von Filmen. Aber damals, als der rauskam, kann ich mir vorstellen, alter Heidewitzka, da haben sie mal alles reingelegt. Und wie diese Party eskaliert und was da alles passiert, ist schon witzig. Also mich hat er gut unterhalten. Es ist jetzt kein Überfilm, aber mich hat er einfach dahingehend auch ein bisschen beeindruckt, dass er die ganze Zeit super billig wirkt. Und dann, als es ums Eingemachte geht, wenn dann wirklich Feuer und Explosionen und so Kram dazu kommt, dann ist der auch, wirkt der sehr aufwendig. Und das hat irgendwie Bock gemacht. Hast du den mal gesehen?
Ich habe den auch damals gesehen, ja klar. Ich habe das auch alles mitbekriegt. Auch, dass das ja, es gab Nachahmer und es gab Vorahmer. Also es basiert auf Leuten, die diese Scheiße schon mal gemacht haben. Und es gab noch diverse Leute, die es hinterher gemacht haben. Warum auch immer. Der war auch wahnsinnig erfolgreich. Also für das bisschen, was er gekostet hat, hat er halt richtig, richtig viel Geld damals eingespielt. Das ist einer der Filme, die habe ich damals gesehen. Hatte ich kurzzeitig Spaß. Hatte bisher noch nicht das Bedürfnis, den nochmal zu sehen. Wenn man sich aber anguckt, dass wir da halt eben noch einen relativ unbekannten Miles Teller drin haben oder einen Thomas Mann oder so, das finde ich schon ganz spannend. Das triggert ja schon fast, dass ich das nochmal mir angucken will. Aber ich weiß nicht, ob der heute dann tatsächlich nochmal funktioniert.
Ja, also mich hat er gut unterhalten. Ich habe ihn damals nicht gesehen, jetzt zum ersten Mal und das kann man schon mal machen.
Ja.
Aber das nur als Randnotiz. Ich habe einen Film jetzt noch mitgebracht und zwar auch, Sandro saß mit mir auf der Couch und wir haben so ein bisschen durchgescrollt und da war gerade bei Amazon 99 Cent Aktion und wir guckten diese Liste, die da echt lang war, so durch und dann
die letzte habe ich mir auch angeguckt, da bist du ja ewig lang am Klicken gewesen.
Das war Wahnsinn,
das war wie so ein Rausverkauf, ja.
Ja. Und da bin ich über einen Film dann schnell drüber gescrollt, ohne weiter Notizen. Ich habe nur mal ganz kurz Jesse Eisenberg gesehen, dachte mir, okay, aber trotzdem weiter gescrollt. Und dann meinte Sandro, nee, geh doch mal kurz zurück. Da war auch Adrian Brody und die Kombi fanden wir irgendwie interessant. Und zwar handelt es sich um den Film Manodrome. Und den habe ich mir dann für 99 Cent gegönnt und jetzt auch geguckt. Mhm. Und ich sag mal gleich vorweg, witzig ist, meine Sofabegleitung und ich, wir sind uns oft sehr einig, so in der Grundtendenz auf jeden Fall, also bei 99% der Filme sind wir uns in der Grundtendenz, der war gut und der war schlecht, einig. Manchmal in der Intensität unterschiedlich, es gibt Filme, die fand ich schon so, ja, so ganz okay und sie fanden sie sehr gut und umgekehrt. Aber hier war es ein Film, den fanden sie nicht besonders und ich fand den echt stark. Manodrome. Jesse Eisenberg, wie gesagt, in der Hauptrolle, er spielt Ralphie. Das wird nie so richtig gesagt. Ich glaube, er spielt so einen End-20-Jährigen in dem Film. Was er auch, glaube ich, ganz gut verkörpern kann. Also das kauft man ihn schon ab, auch wenn er persönlich ein bisschen älter als das ist. Und was mich so fasziniert hat in dem Film, ist einfach, wie er es schafft. Und das liegt auch an Jesse Eisenberg, weil der wirklich sehr gut als Schauspieler ist, dass er diesen Charakter so glaubwürdig verkörpert. Ralphie ist so ein Unterschichten-Assi, wenn du es so willst. Also wirklich so ein Typ, der alles verkackt hat in seinem Leben, was auch hauptsächlich daran liegt, dass er eine echt beschissene Kindheit hatte, mit Verlustängsten, mit schlechter Erziehung, sowas alles. Also man erfährt dann im Verlauf der Geschichte, dass der Vater, als er noch ziemlich klein war, die Familie verlassen hat und das auch noch an Weihnachten. Und dass er unter dieser fehlenden männlichen Vorbildsfigur so gelitten hat und der hat jetzt einige Knackse weg, psychisch. Und findet sich dann in einem sehr unerfolgreichen Leben an der unteren Mittelmäßigkeit irgendwo wieder, wo nichts funktioniert, er auch nicht glücklich ist und versucht irgendwie das zu kompensieren. Er hat eine Freundin, die schwanger gerade ist. Das heißt, die haben so schon kein Geld. Er hat seinen Job verloren. Er hat irgendwie mal in einer Gießerei oder sowas gearbeitet und den Job hat er verloren. Und das einzige Einnahmequelle, die er hat, ist jetzt, dass er Uber-Fahrer ist. Da kommt aber ja auch nicht die fette Kohle rum und ist mit stressigen Arbeitszeiten verbunden, Schichten, Nachtschicht und alles Mögliche. Und seine Freundin ist auch nur Kassiererin irgendwo in so einem Supermarkt und ist eben aber gerade schwanger. Das heißt, die wird dann also als Verdienst ausfallen für die beiden und die haben es sowieso schon schwer und mit Kind wird es wahrscheinlich noch schwerer. Und all diese Spirale von Scheiße ist halt sein Leben. Und er versucht das eben so prollig zu überspielen, will auf der einen Seite schon für seine Freundin da sein und auch Verantwortung übernehmen, aber sieht natürlich auch diese Perspektivlosigkeit, ist wahnsinnig gefrustet, dass er eben seinen Job verloren hat, kotzt darüber ab, dass er jetzt eben als Uberfahrer arbeitet und dann ist er mit seinem Persönlichkeitsbild auch nicht zufrieden. Er geht immer jede freie Minute geht er ins Fitnessstudio und pumpt, weil das ist irgendwie seine Vorstellung von, da ist man ein besserer Mensch, wenn man gestählt ist und geil aussieht und männlich sein kann und sowas. Also in diesem Film geht es vor allen Dingen um toxische Männlichkeit, um falsche Gesellschaftsbilder, um völlig fehlgeleitete Vorstellungen von, wie man zu sein hat im Leben und wie man ein gutes Leben führen kann. Und was es mit so einem Menschen wie ihm macht, der so eine schlechte Vergangenheit hat, gar keine Leitfigur in seinem Leben hatte, familiär nicht und jetzt erst recht nicht. Und wie so ein labiler Charakter dann auch noch unter falschen Umständen völlig zerbricht. Das ist echt interessant. Es ist also eine Milieustudie, wenn man so will. Es ist brillant gespielt von Jesse Eisenberg, muss ich wirklich sagen. Der konnte mich echt begeistern. Und ich fand, wie das dramaturgisch aufgebaut war, wie das sich immer krasser in so eine Spirale steigert. Richtig gut gemacht, denn er trifft irgendwann mal auf eine Männergruppe, angeführt von Adrian Brody, der quasi diese Incel-Bewegung, ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört?
Nee.
Incels sind quasi gefrustete Männer, die, weiß ich nicht, weil sie Arschlöcher sind und sich wie Arschlöcher verhalten, auch wenig mit Frauen zu tun haben oder immer nur nach ihrer Ansicht Probleme haben mit den Weibern, so, und die dann auch entsprechend kein Sexualleben haben, weil sie nirgendwo zum Zug kommen und da vereinigen die sich und münzen das darauf, dass die Gesellschaft jetzt langsam das nicht mehr, dieses Männlichkeitsbild nicht mehr fördert und dass sie sich ihre Macht irgendwie zurückholen müssen. Also richtig toxische Männlichkeit, die sich gegenseitig darin bestärken, in diesen patriarchalisch Urgedanken, der Mann ist der, der Ansagen macht und muss der sein, der sich die Macht zurückholt und so. Das ist so in a nutshell, wie so diese Incel-Bewegung sich bewegt. Wenn sich das Ganze noch mit irgendwelchen religiösen oder okkulten Fanatismus paart, wird es ganz schlimm. Und er gerät eben in diese Gruppe, wo die sich alle gegenseitig in diesen fürchterlichen, veralteten Persönlichkeitsbildern bestärken. Und da sind halt auch sehr zwielichtige Charaktere drin, eben angeführt von dem ultra charismatischen Adrian Brody. Und wie sich das dann halt auf ihn Einfluss nimmt, dass er alles in seinem Leben nur noch gegen die Wand setzt, weil er völlig falsche Entscheidungen trifft und auch total zerrissen ist zwischen, ich will eigentlich so sein, aber die sagen mir, ich muss so sein, und wie er komplett durchdreht und wie diese Spirale nach unten geht, zeigt dieser Film. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Kann verstehen, wenn man das vielleicht ein bisschen tröge findet oder nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich konnte mich wahnsinnig gut reinversetzen, weil ich dieses Bild, was hier gezeichnet wird, irgendwie gefühlt kenne, so aus so Unterschichten, die man manchmal so sieht oder die in Filmen auch viel dargestellt werden, nur als Stereotype, aber trotzdem geht das ja irgendwo in die Richtung. Und ich glaube, wenn du da halt schon falsche Vorstellungen hast in den Menschen und die dann noch mit giftigen Gedanken fütterst, dann geht halt echt was schief. Und das zeigt der Film ziemlich eindrucksvoll.
Ja, ich habe sehr gemischte Kritiken damals mitbekommen und der hat mich nicht genug angezuckert, weil ich auch muss sagen, das Schauspiel von Jesse Eisenberg ist oftmals sehr, ja, wirkt manchmal sehr festgefahren. Also ich habe bei einigen Charakteren, die er schon gespielt hat, immer wieder den anderen Charakter gesehen und ja.
Das ist hier nicht besonders anders zugegeben. Es ist schon Jesse Eisenberg, wie man ihn kennt. Ich mag das aber auch ganz oft. Also er hat auch, aber ich, was ich, naja, nee, spielt ja auch bei Zombieland oder so, zum Beispiel so einen unsicheren Typen. Und das ist er hier auch, aber nicht so liebenswert, charmant, unsicher, sondern hier ist es wirklich so ein Typ, wo du merkst, im Kern ist das schon ein guter Typ, aber der hat eine völlig falsche Vorstellung davon, wie man sich zu geben hat. Und ist dadurch einfach ein Wichser. Es ist einfach ein Arschloch. Der homophob ist, weil er denkt, das muss so sein, ja, und weil er der rassistisch ist und der verkappt homosexuell irgendwo nicht mit seiner eigenen Identität klarkommt und so. Das ist wirklich, ich fand das Bild, was mir hier gezeichnet wird von dem Charakter, sehr umfassend und sehr rund.
Umfassend und rundes Charakter-Building. Das passt doch auch auf den nächsten Film.
Bist du dir sicher? Ich weiß es ja
also
nicht.
Also eine bessere Überleitung kann es doch nicht geben.
Ja,
also
doch.
Wirklich. Also, was? Wie? Ha?
Wir haben das neueste Netflix-Ding am Start, ja. Wir haben Atlas geguckt. Den Science-Fiction-Reißer mit Jennifer Lopez. Und wir müssen es ja zugeben.
Ich musste erstmal nachgucken, warum. Also ich musste erstmal nachgucken, hat die Frau eine Relevanz, außer der, dass sie, das bin da ganz offen, sie geht mir furchtbar auf den Keks. Ich mochte auch ihre Romcoms nie. Anyway, ich habe erstmal nachgeschlagen, 80 Millionen Tonträger verkauft. Das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne?
Das ist heftig, ja.
Das ist ja jetzt nicht die letzte Veröffentlichung. Also ich meine, das ist jetzt ein Actionfilm. Sie hat ja vorher schon mal zwei Sachen gemacht. Ich glaube auf Amazon Prime, ne? This Is Me Now als Film und dann noch ein Konzertdoku. Also J-Lo in aller Munde. Das war ja sicherlich der Grund, warum du dann gesagt hast, das gucke ich mir an, als großer Fan.
Nee, das kann ich so nicht sagen. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, der Grund, warum du und ich das geguckt haben und warum Sandro das auf jeden Fall noch gucken wird, wir erhoffen uns so ein bisschen so eine Rant-Zone. Also ich bin da wirklich rangegangen, weil ich mir dachte, neuer Netflix-Film, wieder so ein Pseudo-Science-Fiction-Abklatsch und dann Jennifer Lopez in der Hauptrolle, das kann nur Schrott werden. Es ist leider keine Rant-Zone geworden. Es ist mitnichten ein guter Film. Das will ich nicht sagen, aber er ist auch, fand ich, nicht schlimm. Er ist nicht übel oder besonders schlecht oder besonders hanebüchen oder besonders dies oder das. Er ist er fährt in sehr sicheren Fahrwasser, finde ich. Ich finde, er macht nichts radikal neu. Er beruht auf, er klaut sich so seine Story aus verschiedenen Versatzstücken von anderen Filmen, die so hinlänglich als okay mindestens genannt werden, irgendwie zusammen. Und das in Kombination, das finde ich nicht so übertrieben schlecht. Ich fand es wirklich okay. Ich fand es sogar unterhaltsam auf eine Art. Ich habe mich nicht gelangweilt und ich fand es wirklich in Ordnung. Und ich finde, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, Jennifer Lopez ist keine gute Schauspielerin, aber das ist eine unglaublich erfahrene Showfrau, die schon ewig lange in der Öffentlichkeit steht und genau weiß, wie sie sich verkaufen kann, wie sie sich bewegen muss. Und ich finde, die hat auch eine natürliche Ausstrahlung und eine Art Charisma. Das hat sie auf jeden Fall. Und das in Kombination funktioniert halt. Die weiß, wie sie sich vor einer Kamera bewegen muss und wie sie irgendwie rüberkommen muss, um sich zu inszenieren und darzustellen. Und das spricht ja weltweit eine große Masse an, vor allen Dingen im Kontext mit ihrer Musik. Und deswegen war es, glaube ich, auch logisch, ist ja auch jetzt nicht gerade der erste oder zweite Film, den sie macht, weil sie hatte schon einige Filme mitgespielt. Das ist, wie gesagt, schauspielerisch nie groß, aber irgendeine Ausstrahlung hat sie und irgendwie lässt sie das für mich irgendwie immer auch irgendwie sympathisch wirken, ein bisschen.
Ja, da bist du ihr auf jeden Fall mehr wohlgesonnen als ich. Ich kann ihr leider gar nichts abgewinnen, aber ich verstehe schon, was du da sagst. Also ist schon jemand, der sich auf jeden Fall inszenieren kann. Sie ist ja auch was Filme und Versatzstücke wie Filme angeht, ist sie ja ziemlich erfolgreich. Das Ding war ja auch sehr schnell auf Nummer 1 der Netflix-Charts für mehrere Tage, glaube ich, mindestens Tage, wenn nicht sogar eine Woche. Ich verstehe die Charts auch nicht, also da brauchen wir uns auch nicht. So. Aber nach Shotgun Wedding und The Mother und This Is Me Now, dieses Ding oder sowas, das ist alles innerhalb 22, 23, 24 rausgekommen. Die weiß schon, was sie da macht. Das
genau. Und was man dazu sagen muss, du hast gerade erwähnt, Shotgun Wedding, fand ich auch super unterhaltsam. Und ich.
Oh, das ist so ein Sonntagsding.
Ja, eben. Das ist Jennifer Coolidge mit einer Uzi in einer Szene, die da in Zeitlupe durch die Gegend ballert. So what? Was ich aber auch finde, und jetzt muss man das meine ich wirklich jetzt mal ehrlich, wir haben in unserer Gesellschaft immer noch, nach so vielen Jahren, es ist besser geworden, aber wir haben ein großes Problem mit alternden Frauen, wie die angesehen sind und wie nicht. Und ich finde das halt einfach trotzdem geil, dass eine Jennifer Lopez, die mittlerweile auch 55 ist und damit leider in gesellschaftlichen Ansehen halt nicht mehr so diese begehrenswerte, weiß ich nicht was ist, dass die halt so einen Film macht und einfach zeigt, die hat immer noch wahnsinnig viel Feuer, was sie rüberbringt und Ausstrahlung und die kann sich auch messen mit einer jungen Darstellerin. So in der Ausstrahlung.
Ja, also so denke ich gar nicht über sie. Also es ist halt einfach so, dass die meisten Filme, in denen sie stattfindet, mich einfach in der Regel nicht interessieren. Tatsächlich nicht interessieren. Also und mich auch nie umgehauen haben. Was auf jeden Fall ganz ohne Frage, schauspielerisches Talent hat sie halt leider nicht.
Nee.
So. Wir nehmen mal jetzt diesen Film. Also die Grundgeschichte für euch da draußen ist halt, Jennifer Lopez spielt eine Person, die im Grunde Jack Bauer im All ist. Also sie weiß, was Counterterrorismus ist. Also sie ist die Frau, die am Rechner gegen AI kämpft. Sie ist super skeptisch, was AI angeht. Wir lernen auch, warum das so ist. Also wir erfahren das alles und so. Und es geht halt darum, dass der gefährlichste AI-Terrorist, den es gibt, tritt plötzlich wieder auf den Plan. Sie wird geholt, weil sie die Einzige ist, die das irgendwie, die ihn ausfindig machen kann. Und ab da geht es dann alles irgendwie tits ab, weil ab da, ne, sie will unbedingt dabei sein, wenn sie diesen Terroristen quasi fangen und drängt sich auch in dieses Programm. Begleitet wird sie von Sterling K. Brown, der Chef vom Ganzen ist Mark Strong, also auch Charaktere, die ihr in anderen Filmen schon gesehen und gemocht habt. Das ist im Grunde dann so der Plot, dass sie dann losgehen, es geht was schief und sie muss sich dann eben mit AI-Hilfe muss sie zusehen, dass sie überlebt und ja, viel mehr brauchen wir gar nicht erklären.
Genau.
Es ist relativ vorhersehbar. Ihr werdet innerhalb von einer Viertelstunde wissen, worauf das hinausläuft und wie es endet. Das spielt hier aber auch gar keine Rolle. Letztlich ist das so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die grafische Umsetzung fand ich wirklich gut. Die Action-Szenen können sich sehen lassen. Also, ne, du hast ja auch jetzt so einen Fernseher, der hinten Licht macht und es rumst ordentlich aus deiner kleinen Musicbox. Also, das kann der Film. Der haut da ordentlich rein. Man sitzt dann auch schon, wenn man sich da fallen lassen kann, so ein bisschen auf dem Sitz und wackelt mit, weil alles ist so laut. Es gibt ständig Explosionen. Die Leute rufen immer links und rechts irgendwas und dann wieder Feuer und Pumps und Ping und Pang. Und dann kommt halt eben das Problem, und das ist halt sie. Also ich finde wirklich, der Film wäre mit einem anderen Cast in dieser Hauptrolle, meinetwegen kann das auch eine alternde Jamie Lee Curtis sein. Mir ist das komplett egal. Ich hätte halt nur jemanden gerne gehabt, dem ich das abnehme, was sie da spielt. Und das habe ich ihr leider in keiner Sekunde abgenommen. Die, in keiner Sekunde habe ich geglaubt, dass die wirklich irgendwann mal was durchlitten hat, was AI gesteuert war, noch dass sie irgendwie das Brain hat. Ich habe ihr die Angst nicht abgenommen. Es ging mir eher so auf den Keks, dass sie wirklich permanent schreit und so. Also für mich ist das eine wirklich gemischte Tüte Bonbons. Grafik okay, Action okay, die Geschichte ist halt okay. Hast du alles schon mal hier ein bisschen geklaut und da ein bisschen geklaut? Kein Problem. Jennifer hätte das tragen sollen und meiner Meinung nach kann sie das halt eben nicht. Und deswegen ist das so ein Ding, ich habe das wahrscheinlich übermorgen schon wieder komplett vergessen.
Ja, ich ein kleines bisschen kann ich dir widersprechen. Wie gesagt, ich habe vielleicht dann auch ein bisschen mehr Wohlwollen bei ihr. Ich weiß halt, dass sie nicht schauspielern kann, deswegen rege ich mich da schon gar nicht mehr drüber auf. Ich fand aber, dass durch diese Interaktion mit dieser KI hatte das sogar so Buddy-Movie-Feeling. So ein bisschen. Und das fand ich, das hat zu durchaus charmanten Momenten geführt. Und wie gesagt, so dass ich unterm Strich einfach sagen kann, ja, ich war gut unterhalten. Das war okay. Das ist kein guter Film, aber es war vollkommen in Ordnung.
Ja, ich denke, für mal eben so ein Hirn aus Freitagnachmittag ist das komplett, oder Freitagabend ist es komplett ausreichend, aber es ist wirklich kein guter Film. Und es ist ja auch nicht so, dass Brad Payton, der den gemacht hat, jetzt bekannt ist dafür, so großartige Filme zu machen. Also das ist alles eher immer so Durchschnittskost, die laut kracht. Ne? San Andreas, Rampage, solche Sachen. Alles fein. Kann man mal gemacht haben. Jo. Aber wenn ihr die Wahl habt, guckt was anderes.
Vielleicht auch das, ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir einfach mal zum letzten Film heute. Da ist es jetzt fast ein bisschen schade, dass der Sandro sich schon verdünnisiert hat, weil der hat ihn auch gesehen, der hat ihn mir auch ans Herz gelegt und zwar bei eben jener 99 Cent Aktion habe ich mir den auch mitgeholt und zwar Butcher's Crossing mit Nicolas Cage als ja, Büffeljäger. Und da war es auch so, meine Sofabegleitung sagt so, oh, war ganz okay. Und ich hatte wirklich Nachwirkungen. Also ich habe auch am nächsten Tag noch ein bisschen länger über den Film nachgedacht, weil ich das sehr mochte. Das liegt aber an einer Sache, die jeder, der Steven Spielberg schon länger hört, kann es wahrscheinlich schon jetzt riechen. Neo-Western ist mein Genre. Ich mag Neo-Western. Ich bin da Fan von. Ich mag diese Weiten, die da dargestellt werden. Ich mag so dieses, teilweise dieses, vor allen Dingen, wenn es mit Klischees bricht. Also wenn Western nicht typisch Western ist, das finde ich halt geil. Und hier haben wir einen Western, der ohne Schießereien auskommt. Also es gibt keine Leute, die sich gegenseitig abknallen, die ein Duell machen oder diese ganzen, wirklich alle typischen Geschichten, die du aus Western kennst, werden hier nicht erzählt. Und das finde ich per se geil. Es geht nämlich wirklich nur um Büffeljagd. Das klingt super langweilig, ist aber für meine Begriffe wirklich, wirklich toll gemacht. Und das liegt vor allem an der unglaublichen Kameraarbeit. Also ich fand das ganz fantastisch, wie dieser Film eingefangen ist, wie die Bilder wirken, wie diese Atmosphäre geschaffen wird. Also es spielen auch ganz wenig Leute mit in diesem Film. Also der Hauptteil des Films dreht sich um eine Gruppe von vier Leuten. Ja, eine Gruppe von vier Leuten. Und das reicht. Und das sind wirklich Typen, die eingefangen sind in der Wildnis mit sich und den Büffeln. Das ist wahnsinnig gut. Story ist folgende. Wir befinden uns in der Ära, wo halt die Büffel noch bejagt werden, um diese Felle zu verkaufen. Und im Hauptteil ist es mittlerweile schon jetzt schwer, Felle zu einem guten Preis zu verkaufen, weil es gibt ein ziemlich hohes Angebot von verschiedensten Jägern, die da auf diesem Marktplatz ihre Felle anbieten. Und man muss schon wirklich versuchen, eine Büffelherde zu finden, wo das Fell eine besondere Qualität hat, um da einen einigermaßen guten Preis zu erzielen und dann vor allen Dingen auf Masse. Und das führt natürlich dazu, dass verschiedene Tracks immer von verschiedenen Orten ausgehen, um hinauszuziehen und diese Büffel zu bejagen. Und da gibt es natürlich so sichere Bänke, wo halt Büffelherden, wo man weiß, da sind genügend Büffelherden und da macht jeder irgendwie so seinen Schnitt. Aber es gibt auch Nicolas Cage, der ein ziemlich bekannter Typ dort ist, der Büffel jagt, und der hat so diese eine Herde, wo er war mal irgendwo tagelang unterwegs in der Wildnis und hat einen Ort gefunden, der ganz schwer zu erreichen ist, und da sind zehntausende Büffel, und das ist sein größter Traum, da eine Expedition hinzumachen und dort die Jagd seines Lebens abzuhalten. Und wir haben in der Geschichte als Aufhänger, so als Identifikationsfigur für uns als Zuschauer, die nichts mit Büffeljagd am Hut haben, haben wir den ganz jungen, unbeleckten Typen, gespielt von Fred Hatchinger. Der spielt den William Andrews, und der ist so ein Jungspund, der eigentlich aus gutem Hause kommt. Sein Vater ist Pfarrer und er ist eigentlich in Harvard, und das ist ihm aber alles zu bürgerlich und zu behütet und zu, ja, nicht aufregend genug, und er will die Welt sehen. Und sein erster Angriffspunkt ist, dass er in diesen Ort geht und sich jemanden sucht, der ihn mit auf die Büffeljagd nimmt. Und niemand will es machen, außer Nicolas Cage, weil, auch Win-Win, ihm will sich niemand anschließen, weil die es alle für bescheuert halten, dass er dort diese Jagd machen möchte. Und dann begibt es sich, dass er eben doch eine Truppe rankriegt. Ne? Es ist auch ganz praktisch, dass dieser Jungspund Geld in der Tasche hat, was er braucht, um seine Expedition zu finanzieren. Und dann machen die sich eben zu viert auf. Einer, der ja nur noch eine Hand hat, ein anderer Typ, der von allen gemieden wird, weil er auch ziemlich kriminell ist und für Ärger sorgt. Und dann Nicolas Cage und dieser Jungspund. Und das ist so eine zusammengewürfelte Truppe. Der Weg auch in dieses Tal, wo diese Büffelherde ist, ist auch sehr schwierig. Und dann sind die eben dann dort und mit sich und der Wildnis alleine. Und das ist einfach fantastisch eingefangen. Die Bilder sind unglaublich, die Landschaften sind geil, die Lichtstimmung, der Wechsel der Jahreszeiten, denn die kommen dort an im Frühherbst und wollen eigentlich vor Einbruch des Winters weg, weil sie dann nicht mehr aus dem Tal wegkommen. Und es begibt sich eben, dass Nicolas Cage in so einen Rausch kommt. Also der kann nicht mehr aufhören, Büffel zu schießen. Die sagen alle zu ihm, wir haben genug, wir können die gar nicht alle tragen, es geht gar nicht mehr und es macht auch überhaupt keinen Sinn, lass uns los, wir müssen vor Einbruch des Winters hier weg. Und natürlich schaffen sie es nicht und sind dann dort eingeschlossen und müssen dort überwintern irgendwie. Und sind dann quasi noch in diesem Kampf mit sich und natürlich auch diesen widrigen Umständen. Also sie sind andauernd kurz vorm Erfrieren. Und das erzählt dieser Film so geil. Und er kommt wirklich komplett ohne die Western-Klischees aus. Es ist wirklich nur vier Typen, die alle irgendwie eine Vergangenheit haben und versuchen auf dieser Reise sich nicht selber zu verlieren, sondern vielleicht sich sogar auch irgendwie selber zu finden. Das ist einfach geil. Ich fand das cool. Der kann zwar nicht über die komplette Lauflänge diese Spannung so halten, hat auch mal die eine oder andere leichte Durststrecke, aber insgesamt war ich so beeindruckt und gebannt, vor allen Dingen da von dieser Szene, wo der Winter eintritt und so, weil das haben die halt auch wirklich draußen gedreht. Das siehst du, das ist keine Studiosache. Die haben das alles on location in Montana gedreht, irgendwo in den Bergen. Mhm. Und das ist geil. Und Nicolas Cage, ganz ehrlich, bei den fürchterlichen Frisuren, die er in zahlreichen Filmen hatte, also mit Glatze, das ist der erste Film, wo er Glatze hat, und es sieht einfach wahnsinnig geil aus. Also Nicolas Cage mit Glatze und Vollbart, top-notch. Kannst du nichts sagen. Und toll gespielt. Ich mochte das. Wir mögen Nicolas Cage, und wer den mag, der wird den auch hier mögen. Und es sind tolle Zwischentöne drin, gute Dialoge, die Optik, wie gesagt, über alles erhaben. Cooler Film mit einer krass guten Message auch hinten raus, die du nicht nur auf die Büffeljagd anwenden kannst, sondern auf Gesellschaft heutzutage und auf Trends und wie schnell irgendwas vorbei sein kann, was gestern noch die Welt bedeutet hat. Das ist eine schöne Message hinten raus, und natürlich für dich als derjenige, der sich vor dem Film gescheut hat bisher, weil er nicht weiß, wie sehr Tiere misshandelt werden. Sandro sagte es ja schon, dieser Film wurde also auch von einer großen Tierschutzorganisation quasi ins Leben gerufen, unterstützt, produziert mit, um wirklich darauf aufmerksam zu machen, was da alles passiert ist. Denn das Thema rund um die Büffel ist das erfolgreichste Artenschutzprojekt der Welt. Denn zu dem Zeitpunkt damals, als sie bejagt wurden, gab es 60 Millionen Büffel, schätzungsweise, in den USA. Und die haben das auf 300 Exemplare runtergeschossen und ausgerottet. Das ist wirklich krass gewesen. Und mittlerweile sind aus diesen 300 wieder 30.000 geworden. Das ist also in den Relationen der Zahlen wirklich beeindruckend und ein großer Erfolg für den Artenschutz. Und deswegen soll dieser Film auch darauf aufmerksam machen und ist entsprechend sehr pietätvoll und so gemacht. Und auch das Schießen und Töten der Tiere ist nicht super krass plakativ dargestellt. Und du siehst auch kein Tier irgendwie, wie super krass leidet. Ne? Die werden halt geschossen und dann liegen die da und dann ziehen die halt die Felle ab. So, aber das ist alles im Rahmen dessen, dass es wirklich irgendwie nicht gruselig oder gräueltatenmäßig so rüberkommt. Also es ist an der richtigen Stelle ernst.
Ja, ich muss mal gucken. Generell würde mich das natürlich interessieren, weil ich eigentlich alles gucke, was Nicolas Cage macht, wenn ich es einbauen kann. Was nicht immer schön ist, aber gerade in letzter Zeit habe ich schon so ein paar Sachen gesehen, die auf jeden Fall wirklich glatt durchgehen. Wenn die Filme auch so klein sind, dass die leider weder bei uns im Kino noch im Moment noch auf Streamern zu finden sind. Aber da gibt es schon noch so ein paar Pärchen. Und der ist ja jetzt zu haben, dann werde ich das wohl mal ins Auge fassen. Ja, wenn du jetzt so ein Neon, du bist ja so ein Neon-Western-Freak, freust du dich dann auch wie ein Schnitzelchen auf das, was Kevin Costner uns noch dieses Jahr beschert, mit 2x3 Stunden, also noch so 6 bis 14 Stunden im Kino sitzen, um Horizon 1 und 2 zu gucken?
Du, ich bin mir da nicht so ganz sicher. ich habe ja, natürlich ist das jetzt auch so ein bisschen überraschend, ne, dass das so kommt von ihm, weil lange Zeit war ja das große Ding, wo fett unterwegs ist, halt Yellowstone. Wenn du das halt nicht gesehen hast, dann wirkt das jetzt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, ne? Dass er jetzt auf einmal so kommt und irgendwie so 2 Epen da uns hinscheißt. Und ich gucke ja, wenn ich es vermeiden kann, sowieso.
Erstmal 2, ne? Ja. Also 2 weitere kommen ja dann noch. Ja. Also insofern.
Und ich gucke ja sowieso keine Trailer, sodass ich jetzt auch gar nicht sagen kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe halt so einen Teaser gesehen, ne, wo du ihn nur siehst, wie er kurz reitet und sich umdreht und dann was schießt. Aber das war es auch, wenn ich das so unter die Finger kriege, warum nicht? Mal gucken, wie so die Kritiken sind. Ich bin da immer gerne für zu haben. Es gibt sehr, sehr gute Neo-Western und da gibt es auch immer wieder wirklich tolle Filme.
Ja, das ist tatsächlich so. Ist mir jetzt im Zuge, habe ich mir auch nochmal ein bisschen durchgelesen. Sein Abgang von Yellowstone ist ja irgendwie auch nicht so richtig glatt gelaufen und dann kommt er mit sowas um die Ecke. Im Moment hat das Ding gemischte Kritiken, aber das ist auch nicht anders zu erwarten. Das war bei seinen großen Epen immer so und manche brauchen halt ein bisschen Zeit. Vielleicht machen wir beide mal so eine Neon-Western-Folge.
Ja, warum nicht? Das ist eigentlich ein schönes Thema. So. Da gibt es wirklich bemerkenswerte Filme.
Ja.
Und immer her damit eigentlich, wenn es nicht klassisch ist, sondern eben mal so versucht, einen neuen Spin reinzubringen, ist das immer cool.
Yes, thank you, dass ich hier noch ganz kurz reingeschnitten habe, auch wenn ich die anderen beiden irgendwie dann scheinbar vergrault habe, beziehungsweise du sie vorher schon so geärgert hast, dass sie einfach die Gelegenheit genutzt haben, den Rummel, um mein Eintreten jetzt für eine Flucht zu nutzen.
Ja.
Also einreißen sollte das nicht.
Nee.
Was macht das für einen Eindruck?
Das ist richtig. Die Truppe entzweit sich nicht. Keine Sorge, nächste Woche können wir euch auf jeden Fall schon mal ankündigen. Sind wir alle zusammen. Weil nächste Woche, da gibt's die große Hausaufgabenfolge.
Ja, freue ich mich schon drauf.
Da holen wir die Stifte raus und schreiben einen Test. Und ob wir den alle bestehen, das wird dann die Folge zeigen. Ansonsten in eigener Sache nochmal Werbung. Wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr mal nächste Woche Augen und Ohren vor allen Dingen offen halten. Denn da kommt bei Kammerflimmern, ihr erinnert euch vielleicht an die liebe Anne, die bei uns zu Gast war, da kommt endlich meine Kollaboration mit ihr raus als Podcast. Das ist nächste Woche der Fall. Sie und ich,
das ist gut.
Ja, sie und ich, wir hatten ein wunderbares, langes, intensives Gespräch über den Film, der bei mir eine 10 von 10 hat, und zwar A Ghost Story. Das also, gerne mal reinschauen.
Da bin ich sehr gespannt, weil ich habe auch eine Einladung ergattert.
Cool.
Und bin lange drumherum getanzt. Und einer der Gründe des Tanzens ist, weil ich deine nicht hören konnte. Bisher. Das müssen wir mal sagen an dieser Stelle, lieben Gruß, dass das Övre, was da rauskommt, das ist wirklich so unterschiedlich. manche, das ist ja eine richtige Öffnung, richtig tiefe Details, auch in die persönliche Psychologie der Leute. Und da hatte ich ein bisschen Respekt vor. Deswegen ist das gut, dass deine Folge rauskommt, bevor meine aufgenommen worden ist.
Das kann ich dir auf jeden Fall bestätigen. Also selten so einen einfühlsamen Gesprächspartner, Partnerin gehabt, die sich so auf einen einstellt. Also die hat das ja wirklich so um mich herum gebaut. So, was ich mitbringe, was für Gedanken ich habe und ist dann da. Ähnlich wie Markus Lanz, ganz tief reingebohrt. Mhm. Ja, das wird, interessiert mich jetzt.
Jetzt mach's nicht schlecht am Ende noch, indem du den Nappel da benennst, sondern ich freue mich auf die Folge. Ich bin ja sehr gespannt drauf, weil ich den Film auch mag. Finde auch, das ist ein Kleinod, was viel mehr Leute noch entdecken müssten.
Oh ja.
Und freuen wir uns drauf. Also ihr kriegt ein bisschen geballte Power von uns mit dieser Folge. Hausaufgabenfolge. Bergabtrünnig bei Kammerflimmern. Wenn ihr euch langweilt, Sandras Musik könnt ihr noch hören. Das war's dann auch erstmal, ne?
Ja. Und
das langt auch.
Ansonsten findet ihr natürlich, wie immer, auf unserem Discord-Server, den findet ihr auch überall, den Link auf Social Media oder auf www.stevensbollwerk.de. Den Link dazu und da könnt ihr ja mit vorbeischneien und da könnt ihr uns quatschen.
Genau, kleines Foreshadowing gönne ich mir jetzt auch noch. Ich bin am Wochenende bei den Wendland Shorts, ein Kurzfilmfestival, das bei uns hier im Wendland stattfindet. Da werde ich die Romina Küpper treffen und vielleicht noch den einen oder anderen Filmemacher und vielleicht entsteht da auch noch mal was Interessantes bei. Denn ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Kurzfilme geguckt und muss sagen, das ist auch so ein Genre, das kommt einfach zu kurz. Das sind richtig, richtig scharfe, tolle, spannende, gruselige, traurige Sachen bei.
Da wirst du auf jeden Fall von berichten. Geile Sache. Yes. Das heißt, wir haben viel vor. Lass uns damit anfangen. Und ihr fangt damit an, dass ihr die Folge jetzt mal überall, wo es geht, richtig geil bewertet. Da freuen wir uns drüber. Das hilft uns auch deutlich weiter. Das heißt, viel Spaß damit, bis zur nächsten Woche und ich würde sagen tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschüss, Sikorski.